Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wie viel Uhr es auch immer gerade in den USA ist. Mein Name ist Micho. Wir haben Mittwoch, Mittwochabend und wenn immer ihr mich zuerst hört, wisst ihr, dass Rico voraussichtlich nicht da ist, denn der weilt im Moment in dem schönen Miami. Was hat er gesagt? Es ist 11 Uhr morgens und wenn er vielleicht schon noch vom Abend vorher nüchtern ist, stößt er vielleicht im Laufe dieser kurzen Sendung noch dazu, die ich nicht alleine mache, sondern natürlich mit Tobi. Hallo Tobi.
Wunderschönen guten Tag, Abend und was auch immer. Ja, ich denke, Rico ist noch freudetrunken und tanzt noch am Strand lang.
Es sind noch nicht so viel weg. Es gibt Leute, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben. Oder das Ergebnis nicht gehört haben.
Okay, ja, dann liegt er am Strand.
Genau. Es ist, wie ihr gemerkt habt, schon eine besondere Folge. Wir erscheinen nicht wie normalerweise am Freitag, sondern früher. Und wir werden diese Folge auch kürzer machen, denn tatsächlich werden wir am morgigen Donnerstag die Folge mit den Jets aufnehmen. Es ist noch nicht ganz klar, ob Tobi oder ich dort sein werden und werden diese Folge euch dann quasi als Preview zur Verfügung stellen, sodass wir hier den Preview nicht mit drin haben, sondern in erster Linie erst einmal die News. Und ich würde sagen, damit fangen wir an, Tobi. Tobi, unser Stammrunning Back, Caleb Balazs, ist auf IR.
Ja, also wer das Spiel nicht gesehen hat, er hat sich halt am Sonntag verletzt. Aber wenn man böse sein möchte, dann könnte man sagen, so groß ist der Verlust jetzt nicht, weil damit nämlich auch gesichert ist, dass er seit 1935 oder 36 oder sowas der historisch schlechteste Running Back der NFL-Geschichte ist.
Dazu muss man aber auch sagen, statistisch, ne?
Ja, natürlich, statistisch, sicher. Mit 1,8 Yards pro Carry bei über 100 Rush-Versuchen, glaube ich.
Ja, und er läuft auch extrem viel für jedes Yard hinter der Line hin und her. Aber ich finde es halt unfair, es ihm komplett alleine anzurechnen. Er hat letztes Jahr bewiesen, dass er es im Grunde genommen kann. Und die Diskussion haben gerade Tobi und ich ja gerne schon mal geführt gehabt. Der Running Back ist abhängiger als jeder andere Spieler von seinen Umständen. Er ist abhängig von der Line, er ist abhängig vom Playcalling. Er ist abhängig natürlich, klar, von der gegnerischen Defense, er ist von sich selber abhängig, aber seine individuelle Qualität ist bei einem Running Back noch fast mit das Unwichtigste, um Yards zu machen. Und deswegen finde ich es etwas unfair, es ihm alleine anzurechnen, aber gut, war anders, das würde ich auch sagen. Stattdessen haben wir jetzt Zach Zenner
geholt. Wir haben jetzt Zach Zenner, genau.
Ehemals Running Back von den Arizona Cardinals. Der ist quasi vor Kenyon Drake geflüchtet, würde ich sagen. Und Tobi, du kennst ihn wohl näher, denn du hast gesagt, eine gute Wahl als dritter oder vierter Mann. Was weißt du denn über ihn?
Zach Zenner ist schon einige Jahre in der Liga unterwegs gewesen. Im Ursprung 2015 von den Detroit Lions als undrafted Free Agent von South Dakota State zu den Lions gekommen. Also eher ein College der zweiten Kategorie. Und das ist auch so das, was man über ihn sagen kann. Also er hat nie viele Rushing Attempts gemacht, war aber immer solide, wenig Starts in der Liga, das heißt insgesamt in 5 Jahren 6. Aber er hatte durchaus auch Jahre in Detroit, wo er gerade von den Durchschnittszahlen her bei 3,5, 3,8 oder sogar 2018 4,8 Yards pro Laufversuch war und auch durchaus den ein oder anderen Rushing-Touchdown erzielen konnte. Insgesamt in seiner Karriere waren es 8.
Er wird jetzt also zusammen mit Patrick Laird und Miles Gaskin unser Backfield sein. Um da vielleicht noch mal kurz, ich will das fast gar nicht groß aufmachen, ich möchte es aber kurz erwähnen, worum es uns zumindest geht, das werden wir in irgendeiner anderen Folge machen. Es ist klar, das ist auch für mich klar, wir werden in unserem Running Back Room etwas tun müssen.
Ja? Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass da sind wir uns etwas passieren muss.
Genau. Also das steht fest, das sind nicht die Spieler, mit denen wir in die nächste Saison gehen. Die Frage ist, mit welchen Spielern und was wir daran investieren. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen. Da ich gerade eben schon gesagt habe, was ich von Running Backs denke, glaube ich ja, dass man halt eben keine großen Ressourcen in die Running Back-Position stecken sollte. Siehst du, du siehst das anders, Tobi, ne? Da haben wir uns ja schon öfters mal, ich will nicht sagen bekriegt, aber in die Haare bekommen, ne?
Ja, um's ganz kurz zu halten, die Free Agents Class bei den Running Backs ist vor allen Dingen teuer. Das heißt, wenn man da einen Elite-Running-Backer sich verpflichten möchte von der Free Agency, das wird sehr teuer. Solche Leute wie Melvin Gordon, Austin Eckler und sowas läuft da rum. Aber das ist natürlich schweineteuer. Und ich sage, lass uns den aufbauen und lass uns mit dem vierten Pick der Dolphins, das heißt zu Beginn der zweiten Runde, einen aus dem Draft holen, aus der zwar nicht sehr guten Klasse, also es ist kein Saquon Barkley dabei dieses Jahr, aber es sind sehr viele sehr gute dabei. So Travis Etienne von Clemson, der Andrew Swift von Georgia oder der Herr Taylor von Wisconsin, den Rico so unterstützt. Also da sind so 3-4 Namen, die da so in diese Range fallen könnten, wo ich sage, lasst uns aufhören, in der vierten oder fünften Runde irgendwen zu draften, die meistens entweder verletzungsanfällig oder persönliche Probleme haben, so wie Mark Walton zum Beispiel, sondern lass uns das einmal vernünftig und einmal richtig machen, weil damit können wir dann aufbauen. Siehst du anders, ne?
Genau, sehe ich halt komplett anders. Meine Meinung ist, es lohnt sich nicht, diese Ressourcen da reinzustecken. Ich glaube, dass der größte Fehler der Giants in den letzten Jahren war, dass sie Saquon Barkley an 2 geholt haben. Ich glaube, dass die Cowboys richtig übel in die Scheiße gegriffen haben, indem sie Ezekiel Elliott für das Geld verlängert haben. Ich glaube, dass dir einen Running Back tatsächlich, ich sag mal, der First oder Second Round ist, individuell zwischen 200 und 300 Yards mehr pro Saison liefert, individuell, aber dass das halt in keinem Verhältnis zu den Ressourcen steht, die du dafür aufwenden musst und dass du besser einen 5-Runder nimmst und das andere Geld in vernünftige O-Line oder sonstigen Support steckst, womit der Runner dir zwar keine 200 Yards individuell mehr schafft, aber er schafft dir über das Scheme und über die Umgebung diese 200, 300 Yards mehr und du hast mehr im Passing-Game davon und du gewinnst die Spiele nur beim Passing-Game. Sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Für beides gibt es auch statistische Argumente. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber da werden wir uns mit Sicherheit in der Draft-Folge, da werden wir mit Sicherheit auch was zu Running-Backs machen, nochmal ganz explizit zu unterhalten. Dann bleiben wir noch in der Offense. Wir haben Trevor Davis geclaimed. Da weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, woher er kommt. Das ist auf jeden Fall ein Wide Receiver. Tobi, weißt du, woher?
Trevor Davis kommt. Oh, ist eine gute Frage.
Er kommt vom Waiver Wire. Kennst du das Team?
Ja, richtig. Also 2016 von University of California und war vorher bei, ich glaube, Oakland und davor kurz gedraftet in der 6. Runde von Green Bay. Also kommt aus der diesjährigen Draft-Class.
Also letztendlich geht es eigentlich nur darum, hier unseren Room ein bisschen aufzufüllen, der durch Verletzungen dann doch teilweise arg geschrumpft war und damit wir noch was in der Hinterhand haben. Viel mehr ist da, glaube ich, nicht richtig.
Ah, also er hat bei Oakland schon viele Snaps bekommen, aber halt wenige Targets. Und von daher eher was für die zweite oder dritte Reihe.
So, dann haben wir, wechseln wir mal auf die Defense-Seite, haben wir Cornerback Xavier Crawford, zuerst am 1. entlassen, am 1.12. und am 3.12. wieder geclaimed, zurückgeholt, gesigned. Das heißt, unser Maurice Smith diesen Jahres, richtig?
Richtig. Dadurch, dass Belage eben auf die IA-Liste gekommen ist, hatten wir wieder Platz für ihn und konnten ihn dann wieder unter Vertrag nehmen.
Ja, also ist auch eher jemand, der hinten im Backfield, wir haben ja im Moment eine ziemliche Verletzten-Misere, der hinten im Backfield ziemlich, ich würde jetzt fast sagen, einfach nur aushelfen soll. Was mich allerdings wundert ist, dass ein Spieler gecuttet worden ist, von dem ich in der Preseason noch relativ überzeugt war, der meiner Meinung nach in der Preseason besser als die meisten anderen gespielt hat. Montre Hartage. Sagt ihr den Namen was?
Wie gesagt, in der Preseason war der halt relativ gut, aber konnte jetzt so in dieser Saison nicht wirklich nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Da haben dann solche Leute wie, wie Wills oder wie Nick Needham halt mehr überzeugen können, dass er halt über 20 Snaps und einen Tackle nicht wirklich hinausgekommen ist.
Also genau, da habe ich nämlich die Frage, wie es dazu eigentlich kommt, dass ein Montre Hartage, der eigentlich einen deutlich besseren Eindruck gemacht hat und so außer als wäre den Sprung zum Stammspieler, als würde er den Sprung zum Stammspieler machen, keine Chance bekommt, während Nick Needham, der in der Preseason wirklich miserabel aussah, nicht nur den Sprung zum Stammspieler macht, sondern dann plötzlich auch noch ja sowas wie ein Unsung Hero ist. Ist das die grundsätzliche Qualität der Spieler oder woran liegt es, dass der eine plötzlich nicht mehr weiter hinauskommt oder und der andere dann dementsprechend total absackt?
Wir sehen sie ja im Training nicht und da muss man einfach den Coaches vertrauen, dass sie da gewisse Dinge, was jetzt auch vielleicht auch das Defense-Scheme oder sowas angeht, dass sie da Dinge anbieten, die der ein oder andere dann vielleicht nicht so anbietet, den man da nicht so verwenden kann. Ansonsten ist das bei uns, also aus der Entfernung, relative Kaffeesatzleserei, was wir da so an 52, 53 machen. Das ist, vielleicht sehen die Coaches da mehr Potenzial. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen.
Okay, ich will hoffen, dass sie mehr Potenzial sehen. Dann haben wir natürlich noch was im Backfield getan. Und zwar haben wir einen alten Bekannten von Brian Flores, Eric Rowe, eine Vertragsverlängerung gegeben. 3 Jahre für 18 Millionen, 7 davon garantiert.
Ja, genau. Am Anfang der Saison, als er noch Cornerback gespielt hat, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht, wie kommen die auf so einen Mist? Aber er ist ja dann gewechselt nach einer gewissen Zeit und spielt jetzt bei uns Safety, kümmert sich da in erster Linie auch um die Coverage gegenüber der Tight Ends. Und da muss man einfach realistisch sagen, die Schwäche, die wir gerade gegenüber den gegnerischen Tight Ends hatten, ist in diesem Jahr deutlich geringer geworden.
Ja, das macht er tatsächlich gut. Voraussetzung ist, dass er tatsächlich auch als Safety gesigned bleibt. Ne? Und dass er nicht irgendwie jetzt doch wieder nächste Saison auf Cornerback wechselt, weil dann finde ich es heftig. Er ist meiner Meinung nach aber auch jetzt nicht, das kann man zumindest nach 3 oder 4 Spielen, die er gewechselt hat, so lange ist es, glaube ich, her, nicht sagen. Er ist meiner Meinung nach kein Starting Safety, aber ich finde das Geld selbst für einen Backup Safety für das, was er gezeigt hat, dann durchaus angemessen. Problem hätte ich damit von wegen, wenn es heißt von wegen, er wird quasi Roleplay und wechselt auch zwischen Outside Cornerback und Safety hin und her, weil auf Cornerback möchte ich den Mann eigentlich nicht mehr sehen.
Nee, ich hoffe auch und gehe schwer davon aus, dass er auf Safety bleibt, weil auf Cornerback neben dann Xavier Howard, wenn er wieder fit ist nächstes Jahr, hätte ich dann doch auch eher eine bessere Lösung gerne.
Ja, ich hätte ehrlich gesagt, also ich hätte sogar ehrlich gesagt lieber auch eine bessere Lösung als Safety. Die Frage ist, kriegen wir die, können wir die bezahlen oder müssen wir nicht einfach 1-2 Jahre, wir können nicht alles perfekt ausstaffieren und da ist, wie gesagt, Rowe vielleicht dann doch kein schlechter Rollenspieler und vor allen Dingen, das ist ja eine Sache, die ich sonst immer an dem Kader kritisiere oder an der Planung, er ist ein Veteran mit viel Erfahrung, das ist etwas, was das Team dringend braucht und ich persönlich bin zwar kein Rowe-Fan, aber allein unter dem Aspekt finde ich das doch schon, ja, angemessen.
Wie gesagt, er ist halt als Safety scheinbar sehr, sehr solide und sind wir mal ganz ehrlich, außer Rowe haben wir auch dann wirklich dann, gerade auf Safety, vielleicht noch Walt Akins, der aber eher so der Special Teams Captain ist und das war's dann schon fast. Also da tut ein Veteran und ein sehr solider Spieler schon ganz gut.
Ja, das könnte man so sagen. Ja, Tobi, hast du noch irgendwelche News?
Nein, eher als Überleitung zum Spiel am Sonntag, das nämlich heute bekannt geworden ist, dass Jason Sanders als erster Spieler in dieser Kategorie Special Teamer AFC der Woche geworden ist, zum zweiten Mal diese Saison.
Herzlichen Glückwunsch. Ob das gerechtfertigt ist, darüber können wir uns gleich noch unterhalten. Aber dann würde ich sagen, kommen wir erst einmal zum Roundup, das wir auch relativ kurz halten werden. Da komme ich zuerst einmal zum schnellsten Punkt. Ich habe das Gefühl, die ganze NFL hat gewonnen. Wie sieht das aus, Bobby? Also alle, die bei uns irgendwie in unserer Range sind, die haben gesiegt, bis auf die Jets vielleicht.
Ja, die Jets haben sich gegen die Bengals ganz schön blamiert. Wir haben kein Team mehr, was keinen Sieg hat. Wir sind jetzt alle da so mit mindestens einem Sieg unterwegs. Und ja, du hast recht. Also was das angeht, lief relativ viel und lief relativ gut.
Ich fand's einfach nur überraschend. Ich habe bei vielen Sachen nicht damit gerechnet gehabt, aber es hat sich ja in unseren Draft-Regionen oder in unseren Regionen praktisch nichts an der Reihenfolge geändert. Selbst unser Sieg hat uns jetzt nicht irgendwie deutlich von anderen abgehoben oder sowas. Nee, das ist genauso wie vorher auch. Da ja, war es einfach.
Wir sind im Provisional Ranking weiterhin, ich glaube, auf 4.
Ja. So, dann kommen wir natürlich nicht drum rum, über das Topspiel zu sprechen. Die Ravens gegen die 49ers. Hast du es gesehen?
Ich habe es mir teilweise dann noch angeguckt hinterher, ja.
Also ich fand's sehr geil. Und zwar, wie die 49ers im Prinzip losgegangen sind und gegen Lamar Jackson und das Running Game der Ravens verteidigt haben. Und ich denke immer noch dran, wie die Chargers im letzten Playoff denen im Prinzip den Zahn gezogen haben. Und zwar haben die Chargers haben ja damals mit vielen Defensive Backs gespielt, auch auf Linebacker-Positionen, haben so einfach Speed in die Offense gebracht, um so einfach zu verhindern, dass durchgebracht wird. Und die 49ers haben jetzt Folgendes gemacht, die haben vor allen Dingen auf Contain gehalten. Die haben die einfachen Reads, an denen sich eigentlich so ein Read-Option-Play, mit dem Lamar Jackson spielt, orientiert, haben sie ihm weggenommen, indem der Edge-Rusher gar nicht auf ihn reagiert hat. Also es war dem Edge-Rusher vollkommen egal, ob Lamar Jackson den Ball auf den Running Back gibt oder läuft. Das heißt von wegen, der hat stur sein Ding durchgezogen, der Edge-Rusher hat nicht gelesen, dadurch hatte Lamar Jackson keinen klaren Read und musste anders reagieren. Das Problem war, dass dann oftmals versucht haben, die Linebacker contained zu halten, ja, und dafür waren sie nicht athletisch genug. Sie konnten ganz einfach mit einem Lamar Jackson nicht mithalten. Ich glaube, wenn man einen Defensive Back dort contained halten lässt, dass man dann das Running Game tatsächlich unter Kontrolle kriegen kann, und das fand ich sehr interessant, denn das Rushing Game der Ravens lief nicht so, wie es normalerweise gelaufen ist. Ja, Lamar Jackson hatte seine 100 Yards, aber die anderen Rushing Yards waren nicht so gut und auch das Passspiel lief nicht so dolle und dementsprechend war das Spiel verdammt knapp. Das war taktisch, fand ich, das ein hervorragendes Spiel auf einem verdammt hohen Niveau. So, Tobi, jetzt habe ich lang genug geredet und muss wieder zu Atem kommen. Du darfst.
Das kann ich auch wirklich nur so unterstützen. Also es war quasi zu jeder Sekunde spannend. Bis zur letzten Sekunde war nicht klar, wie es ausgehen würde. Und wie du schon sagst, ja, das Russian Game der Ravens hat seine 180 Yards knapp erzielt. Aber du brauchst auch eine Verteidigung der Güteklasse der Francisco 49ers, um das so hinzukriegen. Also ich denke, gegen andere Gegner sähe das etwas anders aus. Auf der anderen Seite hat aber genauso, dass die Rushing-Verteidigung von Baltimore gezeigt, dass sie da Schwächen hat. Ich meine, Mostert hat 146 Yards gemacht. Also das ist jetzt auch nicht so ganz wenig.
Also da erwartet uns noch ein spannender Weg. Auch das ist auch interessant, weil wir sind ja nur in einer Copy-Liga und wichtig ist halt, in welche Richtung wird es gehen. Es zeigt an, wie, wenn Lamar Jackson sich durchsetzt, sehen wir jede Menge dieser Quarterbacks in Zukunft, auch jede Menge dieser Schemes, wovon ich ja nicht so begeistert wäre, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Dementsprechend ist es wichtig, wird er entschlüsselt, kann man ihn irgendwie stoppen, ist wichtig für die Zukunft des Spiels. Deswegen müssen wir darüber einfach reden. Ja,
genau.
Aber apropos Zukunft, apropos alle haben gewonnen. Wenn man sich überlegt, dass Siege wahrscheinlich das Kriterium dafür sind für die stärkste Division in der NFL. Tobi, was schätzt du, was ist tatsächlich die stärkste Division?
Die stärkste Division, das müsste ich nachgucken, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber die NFC West mit Seattle und San Francisco mit jeweils 10-2 vorneweg, die Rams mit 7-5, also die sind schon ziemlich weit vorne dabei.
Genau, die sind mit 30 sind sie die stärkste Division, aber direkt danach, ja, kommt tatsächlich die NFC North mit den Packers, den Vikings, Bears und Lions mit 26 Siegen. Und wer hat auch 26 Siegen? Die AFC East. Die angeblich schlechteste Division mit 26 Siegen auf 4 Teams. Und da ist Miami noch mit 3 Siegen mit der schlechteste, aber es heißt ja immer von wegen, ja, die Patriots hätten es ja so einfach bei uns in der Division. Pustekuchen. Das sieht mal relativ übel aus sogar. Ja. Was glaubst du denn, was die schlechteste Division ist?
Die schlechteste, ich meine, das wäre hier Dingsbums da. NFC East mit Dallas und Philadelphia wahrscheinlich. Ne?
Genau. Hast du im Kopf, wie viele Siege das sind?
Ich könnte sie zusammenzählen, ja. Das sind 16, meine ich.
Genau. 16 Siege und 30 hat die NFC West. Das ist mal eben fast das Doppelte. Und wir haben 10 in der AFC East 10 Siege mehr als die NFC West. Und da spielt mit den Cowboys oder den Cowgirls America's Team, ne? Da spielt mit den Eagles ein Super Bowl-Sieger, der auch dieses Mal von vielen Experten in den Super Bowl getippt wurde. Stehen wir doch gar nicht so schlecht da, oder?
Also, diejenigen, die uns länger zuhören, haben ja vielleicht noch im Ohr, wie viele Siege wir getippt haben am Anfang der Saison, als dann klar war, Tansel geht weg und hast du nicht gesehen. Also ich habe gesagt, mehr als 3 Siege schaffen wir nicht und von daher, wir stehen wunderbar da. Also ganz ehrlich.
Ich hatte vor Tansel gesagt 4, aber da habe ich auch das Gefühl, dass ich da relativ gut bin. Aber Eagles ist ein gutes Stichwort, denn die Eagles haben am Wochenende verloren. Gegen ein unbekanntes Team aus Florida. Es liegt in Südamerika.
Das schlechteste Team der NFL. Zitat ja, Ende.
Ein Team, das tankt und was haben wir nicht alles gehört und was ist auch im Nachhinein noch von Philadelphia-Fans teilweise gesagt worden. Peinlich, das Team, weil das wäre so peinlich, weil Miami mit Abstand ein Team wäre, das nichts könnte. Und wie gesagt, ich bin nicht wirklich einverstanden mit allem, was wir machen, aber dass wir nichts können, ich glaube, das haben wir wohl absolut bewiesen. Richtig?
Ja, wir haben es sogar geschafft, auch wenn Carsten Spengemann den kurzen Bericht geschrieben hat, dass Ran positiv über die Dolphins berichtet.
Ich habe ihn tatsächlich nicht gelesen, aber wenn Carsten es geschrieben hat, dann ist es, glaube ich, relativ klar, woher das kommt.
Ja, also es war jetzt nur so ein kleiner 5-Zeiler oder 6-Zeiler, aber ist man nicht gewohnt.
Dabei ging es ja nicht gut für uns los. Erstmal die Interception von Ryan Fitzpatrick. Der hat Devante Parker angeworfen und dann zack, direkt eine Interception und infolgedessen direkt ein Touchdown. Und dann konnten wir wieder 3 Plays, mehr brauchten wir nicht. Dann durften wir wieder punten und dann gab es das Field Goal und schon lag Philadelphia 10-0 vorne. Ja. Das war ja echt übel.
Am Anfang hat es wirklich nicht gut ausgesehen, aber dann. Oh Wunder, ob sie uns unterschätzt haben oder ob dann auf einmal der viel, viel besungene Swag anfing. Auf jeden Fall haben sie dann losgelegt wie die Irren.
Also, ja, Wahnsinn. Also da, ich werde mich jetzt sehr unbeliebt machen. Ich weiß, ich habe das auch von Rico und von Tobi im Chat schon so durchzuhören bekommen, aber gerade. Also, um es mal ganz klar zu sagen, Devante Parker und Ryan Fitzpatrick haben ein Mörderspiel abgeliefert. Keine Frage. Da gibt es auch nichts dran zu deuten, keine Diskussion drum. Die haben hervorragend gespielt. Allerdings, finde ich, ist der erste Touchdown auch immer noch so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, stilprägend gewesen. Devante Parker ist gut, wirklich richtig, richtig gut gecovert. Und dementsprechend, er war niemals frei, hätte der Ball niemals dahin fliegen dürfen. Und wenn, hätte er weiter nach vorne gemusst, damit es so ein 50-50-Catch werden sollte. Aber so wie der Ball geflogen ist, ist es eigentlich eine 100%ige Interception, die Ryan Fitzpatrick da wirft. So, der Cornerback, ich weiß gar nicht genau, wer es war, ob es Darby war.
Es war Darby, ja.
War ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, den Ball nicht zu fangen. Aber er hat ja schon aktiv den Ball nicht gefangen, weil wenn er aktiv versucht hätte, wenn er nur passiv gewesen wäre, hätte er den Ball zumindest deflected. Aber er hat sich wirklich absolut bemüht. Und Devante Parker im Fallen versucht sich eigentlich schon irgendwie das Gleichgewicht noch zu behalten. Und dabei fällt ihm der Ball tatsächlich in die Hände. So, was Devante Parker meiner Meinung nach danach großartig macht, ist, er behält die Balance. Er reagiert super schnell, er behält die Balance und sprintet an der Außenlinie wirklich perfekt in die Endzone. Das war perfekt. Und ich freue mich über diesen Catch. Aber zu sagen, hey, Fitzpatrick hat einen super Pass geworfen und Devante Parker hat an der Stelle super gecatcht. Nö, das sehe ich wiederum nicht. Tobi, was hast du jetzt dagegen? Ich meine, das waren 43 Yards, ne? Das macht schon ganz schönes Batzen der Statline aus.
Ja, selbstverständlich. Wir haben uns da, wie gesagt, ja schon mal drüber unterhalten und ich sage, klar war er gecovert, aber Ryan Fitzpatrick hat so ein Vertrauen zu Devante Parker, dass der auch diese schwierigen Dinger fängt, dass der solche Dinger mal riskiert und solche Dinge mal wirft. Also ich meine, dass er so ein Ganzlinger ist, das wissen wir alle. Und es war ja auch nicht der einzige Pass, wo man sagen muss, der war jetzt nicht so super geworfen.
Nee,
ich würde da viel mehr Credit auch an Devante Parker geben. Aber Ryan Fitzpatrick weiß das ja. Und wissen das die anderen auch. Jalen Mills, der fast das ganze Spiel lang Devante Parker hinterhergehechelt ist und versucht hat, da noch irgendwas zu tun, wusste das auch. Aber Devante Parker war einfach zu dominant und ist in dieser Saison so qualitativ einen Schritt nach vorne gegangen, dass Ryan Fitzpatrick solche Dinger werfen kann, im Vertrauen, dass Devante Parker die schon fangen wird.
Also das will ich gar nicht bestreiten, dass Devante Parker einen super Schritt nach vorne gemacht hat und eine erstklassige und auch Ryan Fitzpatrick erstklassige Leistung geliefert haben, steht für mich außer Frage. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das war echt hervorragend. Ich sag nur, an der Stelle kann halt so kann Parker gar nichts dafür, dass er den Ball fängt. Das ist auch mehr in der Beziehung relativ oder mehr Glück als Verstand. Welche Frage ich halt stellen möchte, ist, man stellt sich Folgendes vor, Josh Rosen wirft genau diesen Pass. Und der Pass, es passiert, was normalerweise passieren müsste, nämlich der Ball wird abgefangen. Was ja höchstwahrscheinlich ist. Es gibt Interception. Was hätte der sie auf die Fresse bekommen? Das ist jetzt einfach so wie ich das sehe. Oder wo ich mein Problem mit habe.
Ja, sehe ich ein, dass du da ein Problem mit hast, aber ich sagte im gleichen Augenzug, Josh Rosen wirft das Ding nicht, weil Josh Rosen nicht das Selbstvertrauen hat, das Ding da hinzuknallen.
Wie gesagt, über Quarterbacks und auch Josh Rosen könnten wir uns ein andermal unterhalten, aber ich wollte vielleicht an der Stelle erklären, warum ich Wert darauf lege zu sagen, ja, gutes Spiel, aber nicht das Überragende, was man daraus macht, gerade an dem Spiel zum Beispiel nicht. Ich fand aber in dem Play, war noch was anderes, und zwar hatten wir da ja einen neuen Running Back, in dem Drive. Da gab's ja diesen Direct Snap zu Kalen Ballage, und dann übergibt der den Ball zu Albert Wilson, der seinen Speed ausnutzt und wirklich 28 Yard durchläuft.
Genau.
Und jetzt habe ich eine ganz verrückte Idee. Es gibt ja noch ein Team, das einen Wide Receiver zum Running Back umgeschult hat. Und die sind damit richtig, richtig erfolgreich. Weil der kann fangen, der ist super schnell, der ist nicht der Contact Runner, dafür haben sie jemanden an, dafür hätten wir zum Beispiel vielleicht einen, nennen wir ihn mal Chandler Cox. Und einfach nur um einen Namen zu nennen. Ne? Nicht, dass ich damit irgendetwas sagen möchte.
Nein.
Und Albert Wilson als Running Back. Weißt du, wen ich meine? Welches Team?
Ja, und ich weiß auch, wohin du da hinaus möchtest.
Ach,
und
schön.
Und ich denke, das kann man probieren. Gerade jetzt in den letzten 4 Spielen der Saison kann man versuchen, ob das gut funktionieren könnte. Aber
ich will halt auf Aaron Jones hinaus, ne, von den Green Bay Packers.
Ja, natürlich, klar. Aber klar, Albert Wilson ist dieser wendige, schnelle Receiver. Das kann man vielleicht auch als Running Back nutzen. Aber er ist halt nicht so der klassische. Er ist halt nicht so gebaut, dass er da weiß Gott wie Tackles brechen könnte oder so. Deswegen denke ich eher nicht. Also bei solchen Trickspielzügen vielleicht, aber sonst so als klassischer Running Back weiß ich nicht. Also denke ich, könnte problematisch werden.
Naja, wir haben dann ja noch ein Field Goal kassiert und dann kam das, wo ich mir jetzt schon ziemlich sicher bin, dass Miami zum zweiten Mal in 2 aufeinanderfolgenden Seasons das Play des Jahres kriegen wird. Ich glaube, das erste Mal in der Super Bowl Era, dass ein Panther einen Touchdown-Pass auf einen Kicker geworfen hat. Ich glaube, jeder Dolphin hat dieses Trick-Play gesehen. Ich habe es mir tatsächlich auch noch mit einer Bekannten angeguckt, die immer wieder sagte von wegen, kannst du das bitte nochmal abschalten? Kannst du das bitte jetzt mal, kriegst du das irgendwie in Einzelbeschaltungen? Weil sie sagte, ich sehe den Moment des Beipasses nicht, weil das war auch so ein schöner Shuttle-Pass. Ja, mal richtig schön verarscht.
Ja, und schon allein die Aufstellung, die man gewählt hat. Also im Internet ist das Ding natürlich komplett viral durch die Decke gegangen und alle haben sich gefragt, was haben die Eagles gedacht, was die Dolphins da machen? Ne? Ich meine, ein Center, ein Passempfänger und der Rest rechts und links verteilt. Und was soll da kommen? Wir haben dann Leute mit Dropkick nachgeguckt, ob das möglich gewesen wäre und was der Teufel noch alles. Aber ich weiß nicht, was die da verteidigt haben. Keine Ahnung.
Ja, vor allen Dingen, gut, das Problem ist natürlich, du hast da eine Kicking-Formation, die natürlich gegen Fakes geplant ist, aber gerade den Kicker, den hat keiner auf dem Schirm. Keiner.
Nein, der ist ja einfach durchgegangen. Hätte er durchgehen können, quasi.
Ja, den haben sie komplett ignoriert, komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Und jetzt, Tobi, streich es dir an. Jetzt hör ganz genau zu, was ich sage. Was ich mittlerweile glaube, ist, ich bin von Flores nach wie vor nicht überzeugt. Ich sehe nach wie vor starke Schwächen bei ihm. Aber was ich glaube, was Flores richtig gut macht, das ist sein In-Game-Coaching. Die Entscheidungen, die er im Spiel trifft, was solche Schemes, was solche taktischen Routen angeht, das macht er richtig gut. Und ich glaube, das hat er sich von Belichick gelernt. Ernsthaft. Also da muss ich Ryan Flores tatsächlich großes Lob zollen.
Das sehe ich genauso. Und gerade auch dieser Mut und diese Kreativität, die haben wir ja in den letzten Jahren bei Adam Gase quasi eher selten gesehen. Da war klar das Miracle, aber ansonsten immer mal wieder was, aber ansonsten eher Dienst nach Vorschrift.
Ja, wie gesagt, also dieses In-Game-Coaching finde ich ist bei Flores ganz hervorragend. Ich bin nicht der Meinung, wie viele Leute jetzt erzählen von wegen, boah, entwickelt das Team so toll oder sowas. Da bin ich zum Teil anderer Meinung. Warum, wieso, komme ich gern auch noch im anderen Mal zu. Aber dieses In-Game-Coaching ist einfach hervorragend. Trotz allem war es ja noch ein enges Spiel, da Philadelphia dann direkt kurz vor der Halbzeit dann noch einen Touchdown gemacht hat und direkt zu Beginn des dritten Quarters rauskam und noch einen Touchdown gemacht hat und dann plötzlich 28-14 führte. Übrigens natürlich auf Elgin Jeffrey, zu dem ich ja gesagt habe, von wegen, ja, großer Receiver, Contested Catch, aber mehr kann der nicht. Ja, er hat es mir ein bisschen um die Ohren gehauen, aber tatsächlich war das auch, viel besser war es nicht.
Ja, also man muss immer noch dazu sagen, ne, unsere Secondary ist, eher dünn besetzt, sagen wir es mal so. Also es ist klar, wenn uns die Leute schlagen, dann schlagen sie uns in erster Linie durch die Luft. Und das haben die Eagles halt versucht.
Auch das war früher anders. Früher haben sie uns halt auch vor allen Dingen am Boden geschlagen. Ich meine, wir haben ja immer noch keine gute Run-Defense. Wir haben im Moment überhaupt keine gute Defense. Aber dann konnten wir trotzdem mithalten, zumindest offensiv. oder wir konnten diesen Schlagabtausch mitgehen, wegen der, ich nenne sie ja mal Fitzpatrick Parker Show, weil was die beiden da abgerissen haben, war schon genial. Allerdings, einer deiner Lieblingsspieler hat auch einen Touchdown bekommen, ne?
Ja, den zweiten in Folge. Also, so langsam muss man davon ausgehen, dass auch der Offensive Coordinator und Flores gemerkt haben, wie man Mike Gesicki einsetzen will, weil zum ersten Mal oder zum zweiten Mal eher gesagt, hatte ich so den Eindruck, wir standen in der Red Zone, die Trainer wussten genau, was sie wollen, und sie wollten auf jeden Fall Mike Gesickis Stärken ausspielen. Ne, der Ball kam hoch, den konnte nur er fangen, er hat ihn gefangen und in guter alter Basketballer-Manier runtergepflügt. Und das sind die Dinger, die er kann. Und das sind die Sachen, wenn man ihn so einsetzt, dann kann er auch seine Stärken ausspielen. Er wird wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal kein überragender Blocker werden. Aber wenn man ihn so einsetzt, dann ist er eine Verstärkung für die Offense. Und dann kann man damit auch was
machen. Ja, aber dann darf er meiner Meinung nach auch nur in der Red Zone spielen. Wobei ich auch sagen muss, er hat natürlich, also, oder eine andere Frage. Was glaubst du, ist für einen Receiver die wichtigste Fähigkeit? Und da zähle ich jetzt auch mal den Tight End mit dazu, in seiner Receiving-Funktion.
Also in erster Linie Separation, das heißt, sich von den Verteidigern zu lösen, um eben einen solchen Catch überhaupt theoretisch möglich zu machen. Es kann nicht jeder wie Devante Parker den Leuten die Pille direkt aus den Händen pflücken. Das schaffen die wenigsten.
Und so, und jetzt möchte ich mal eben sagen, also der League Average für Separation liegt bei 2,83 Yards, die man hat im Moment des Catches quasi. Ne? Klar, man sagt von wegen ein Yard Separation reicht, aber ein Yard Separation reicht in dem Moment, wo der Ball geworfen wird. Ja, man sollte in der Regel schon mehr als ein Yard Separation haben, wenn der Ball ankommt, weil ne, sonst hat man den Ball gar nicht unter Kontrolle, so schnell wie der Back da ist. Jetzt mal meine Frage, was glaubst du, welcher Spieler, ich habe jetzt mal die Next-Gen-Stats bei den Next-Gen-Stats nachgeguckt, was glaubst du, welcher Spieler hat bei uns in dem Spiel gegen die Eagles die beste Separation gehabt?
Beste Separation, das ist schwierig.
Das weiß ich, aber ansonsten wird es ja auch keinen Spaß machen.
Ja, also Devante Parker nicht so, weil da waren die Verteidiger ja eigentlich häufiger mal dran. Ne?
Also, 1,2 Yards, und da sage ich einfach nur phänomenal starke Hände. Also der hätte normalerweise keine 20 Yards machen dürfen. Klar gehört da auch Glück zu oder sowas, aber der hat einfach ein überragendes Spiel gemacht. Dieses berühmte Momentum, was du tatsächlich auch nicht mit Statistiken einfangen kannst. Wo Statistiker oder Analytics ja auch sagen, das Momentum gibt es nicht. Doch, gibt es, und genau da sieht man's. Ne? Devante Parker ist es nicht, der war derjenige mit der niedrigsten Separation.
Ja, also Gesicki hat ja auch nicht so gerade auch bei dem Touchdown nicht so die große Separation, da waren die Verteidiger eigentlich auch dran. Der ist nur groß und hat auch relativ gute Hände.
Ja, aber tatsächlich hatte er 2,7 Yards Separation im Schnitt und war damit nicht der zweitschlechteste, sondern nur der drittschlechteste.
Ich hätte sonst Hearns gesagt.
Hearns ist der zweitbeste mit 3,43 Yards. Das halt, was auch schon ein guter Wert ist. Albert Wilson liegt zwischen Parker und Gesicki mit 2,53, aber der Spieler mit der meisten Separation heißt Durham Smythe.
Oh, ja.
Der eigentlich in der Hauptsache ein Blocker ist, erzeugt so viel Separation. Gesicki, großes Ziel in der Red Zone. Klar, kann er auch irgendwann mal, wenn man gezielt für ihn die Skips bastelt, auch mal mehr fangen. Auch das haben wir schon gesehen. Ja, aber ich sag zum Beispiel, der komplettere Spieler ist Durham Smythe, und wenn ich die Separation sehe, müsste er meiner Meinung nach noch viel mehr eingesetzt werden. Irgendwie, das passiert mir noch zu wenig. Das jetzt nur so als Beispiel, was man da zum Beispiel aus dem Spiel herausziehen kann. Ja, Mike Gesicki hat einen Touchdown geworfen. Tobi, du hast es richtig gesagt. Es wurde gezielt, man wollte gezielt auf seine Stärke hinausgehen. Warum macht man es nicht zum Beispiel mit Durham Smythe und wird dadurch weniger ausrechenbar?
Also ich denke, dass ich einfach das Tight End Game, so wie Miami das spielt momentan, auch noch entwickeln muss und entwickeln wird. Ich meine, wir haben zwei gute Tight Ends, die jeweils ihre individuellen Stärken haben. Und diese Separation für Smythe kommt da auch dadurch zustande, dass die gegnerischen Mannschaften nicht damit rechnen, dass er angeworfen wird.
Und warum ich darauf so rumhacke, tatsächlich bin ich auch gefragt worden, von wegen, ob ich nicht was zur Tight-End-Position sagen könnte oder zu den Stats von anderen Tight-Ends. Denn ich habe mal geguckt, Chris Herndon wurde nach Gesicki gedraftet, aber Dallas Goedert wurde nach Gesicki gedraftet. Mark Andrews wurde nach Gesicki gedraftet und alle drei sind in meinen Augen halt bessere Running Backs. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die Statistiken rauszusuchen. Und wahrscheinlich wird man mir das statistisch um die Ohren hauen.
Bessere Tight Ends,
meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Bessere Running Backs, oder? Ja.
Genau, richtig, aber egal.
Es war ein langer Tag heute, ja. Deswegen, alle, die sich berufen fühlen, können gerne mal die Statistiken nachgucken und sie mir beim nächsten Mal auch gerne mal so schreiben, auch Tobi, das gilt auch für dich, als klarer Gesicki-Befürworter, um mir um die Ohren hauen. Aber ich behaupte, dass selbst in den Statistiken, und meiner Meinung nach sagen Statistiken ja auch nicht alles aus, aber selbst in den Statistiken dürften die besser sein als Mike Gesicki.
Ja, das stimmt, aber gerade auch bei Mark Andrews, den du jetzt gerade genannt hast, der ist halt schon seit anderthalb Jahren klassisches Target gewesen und der ist halt vom Standing halt auch innerhalb der Mannschaft und als Ziel einfach auch schon viel weiter als das Gesicki ist, der das ja erst in den letzten Spielen wurde. Deswegen hat er noch ein höheres Standing von den ganzen Stats mal abgesehen.
Aber damit lagen wir immer noch zwei Punkte hinter den Eagles. Und dann kam, Ladies and Gentlemen, the Dolphins have a running game. Patrick Laird, 4 Yards, Touchdown. Ja, meine Fresse. Wann haben wir den letzten Rushing-Touchdown gesehen?
Der nicht von Fitzpatrick erzielt wurde?
Wollte ich gerade sagen.
Ja, ist ein bisschen her. Belich hat mal irgendwann einen gemacht, ja. Aber das ist auch schon ein bisschen her.
Ja, und damit führten wir dann mal eben mit 6 Punkten.
Ja, darf ich übrigens zu dem Rushing-Touchdown von Laird noch was sagen?
Dürftest du denn? Da sind wir gerade dran.
Ja, man hat verdammte Kacke noch mal gesehen, was da bei solchen Sachen funktioniert und welchen Spieler man da auf den Platz nehmen muss.
Aber da habe ich mal eine Frage an dich. Ich habe es tatsächlich nicht ganz so genau gesehen. Wir haben ja einen Right Tackle gedraftet.
Ja, haben wir.
Ich habe seinen Namen irgendwie seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr bekommen, dass er Snaps spielt. Weißt du was Genaues über Isaiah Prince?
Nein, aber so viele Snaps spielt er nicht, weil Jesse Davis angestammt wieder Right Tackle spielt und das auch gar nicht mal so schlecht macht.
Okay.
Na, deswegen kommt Isaiah Prince da nicht zum Tragen. Er ist ein guter zweiter Mann, aber viele Snaps sieht er nicht.
Okay.
Eben weil Davis da ist.
Okay. Ja, und war es Davis, der da funktioniert hat, oder wolltest du auf etwas ganz Bestimmtes hinaus?
Nein, ich wollte auf unseren Fullback hinaus, der durch sein Anschieben mit dazu beigetragen hat, dass Patrick Laird die Endzone auch schafft und den Touchdown erzielt.
Tobi, Wasser auf meine Mühlen. Warum?
Natürlich.
Warum setzt man ihn nicht ein? Also nochmal, blocken kann er wie sonst noch was. Gut, dann ist er ein besserer O-Liner oder ein schlechterer O-Liner. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er auch rushen kann. Zumindest sollte er das. Und wenn er auch noch catchen könnte, zumindest über kurze Entfernungen, wäre der eine Mismatch-Waffe ohne Ende. Wir könnten aus 21 Personal, also sprich zwei Running Backs, ein Tight End, ne? Oder aus 22 Personal sogar, zwei Running Backs, zwei Tight Ends und ein Receiver, oder hab ich mich da jetzt vertan? Und ein Receiver. Wir wären sowas von unausrechenbar. Klar, es wäre jetzt gegen das, wie das Spiel im Moment läuft, weil eigentlich wird aus solchen Formationen nur noch ganz selten irgendwas gemacht, aber ich würde das feiern. Und ich glaube, dass die Teams damit mindestens genauso große Probleme hätten wie gegen Lamar Jackson.
Natürlich, gerade auch, weil Cox, wenn er dann mal blockt, wenn er dann mal vorblockt, dann nicht einen vorblockt, sondern dann sich dann gleich zwei vornimmt. Also der ist da, was das angeht, richtig stark. Und wenn wir schon mit unserer krüppeligen O-Line keine Löcher hinkriegen, Cox reißt die. Ne? Deswegen verstehe ich es auch nicht so wirklich.
Ja, was ruft man denn da jetzt für einen Hashtag ins Leben?
Love the Fullback.
Hashtag Chance for Cox oder irgendwie sowas brauchen wir doch jetzt, weil wir alle fordern Cox und verdammte Fresse. Muss ich jetzt angeben, dass das explizite Sprache hier ist. Vermaledeiter Mist. Warum? Aber gut, ne? Wir lieben ihn.
Ja, natürlich. Und wir sind froh, dass wir ihn haben. Definitiv.
So, aber das war ja immer noch ein One-Score-Game mit einem Touchdown plus Extrapunkt. Wären wir tatsächlich wieder geschlagen worden. Und da muss man ja ganz klar auch zu sagen, dass nach dem zweiten Touchdown von Devante Parker dass der Extrapunkt daneben ging. Weswegen ich tatsächlich gar nicht so dolle finde, Jason Sanders zum Special Team Player of the Week zu machen. Weil als Special Team Player of the Week versaust du keinen Extrapunkt. Ist meine Meinung.
Ja, aber natürlich, wenn du als Special Team Player wenn du als Special Teams Player einen Touchdown machst, dann bist du, was die Sache angeht, natürlich weit vorne mit dabei. Und ich denke, da ist dann zu dessen Gunsten und zugunsten dieses überragenden Plays dieser Extrapunkt dann hinten rübergefallen.
Ich meine überhaupt, Jason Sanders, also beziehungsweise generell Spieler, die Entwicklung von Spielern verläuft ja nie linear. Und komischerweise ist es immer so, man nennt das ja auch nicht umsonst den Sophomore Slump, im zweiten Jahr geht die Entwicklungskurve zumindest nicht so steil oder teilweise sogar rückwärts, wobei sie nicht super deutlich rückwärts gehen sollte. Woran das liegt, da gibt es ja die verschiedensten Theorien. Aber ich bin auch kein Fan davon, also ich bin immer ein Fan davon, wenn du einen Spieler hast und einen Spieler entwickelst, dann gib ihm auch die notwendige Zeit. Und deswegen Jason Sanders jetzt in Frage zu stellen, also es haben ja schon einige getan und haben gesagt, brauchen wir einen neuen Kicker? Brauchen wir einen neuen Panther? Ich sag mal, gerade so ein Jason Sanders, also ich bin dagegen, Spieler abschließend zu bewerten, bevor sie nicht mindestens drei Saisons hinter sich haben, wie zum Beispiel Charles Harris. Bei Quarterbacks sage ich sogar vier Saisons. Weswegen Parker ja eigentlich Glück hatte, denn bei mir fiel er durchs Roster. Nach vier Saisons ist er bei mir durchgefallen, bei dir auch.
Du, ich habe vor 6 Wochen noch gesagt, Devante Parker, ja, nächstes Jahr 5 bis 6 Millionen Salary sollte man sich sparen. Asche auf mein Haupt, er hat es mir richtig, richtig gezeigt.
Ja, aber das darf er von mir aus, also du darfst von mir aus gern so weiterreden und ich würde gerne, also auch gern über die anderen Spieler so reden, wenn die mir es dann auch dementsprechend zeigen. Ich fordere sie auf, es mir zu zeigen.
Ich glaube, bei Charles Harris ist da Hopfen und Malz verloren. Also da ist das habe selbst ich jetzt eingesehen, dass da wohl nicht mehr so viel kommt.
Okay, also dementsprechend, es hätte ja nur einen Touchdown gefehlt und mit Extrapunkt und wir hätten wieder hinten gelegen. Dann aber Jason Sanders ein 51-Yard-Field-Goal geschossen. Endlich, über 50 Yards, finde ich gut. Ne? Nach einem schönen Drive über fast 6 Minuten, 13 Plays, wo auch Mike Gesicki sich wieder hervorgetan hat, das muss man ja ganz klar sagen, wie so eine Art Possession-Receiver. Ne? Und dann kommt etwas, was ich nicht verstehe. Ja? Philadelphia macht ein Play nach dem anderen und sie brauchten ja jetzt eigentlich grundsätzlich 9 Punkte. Ja? Und sie sind relativ weit und schießen dann tatsächlich ein Field Goal, ein 37-Yard-Field Goal. Warum zur Hölle spielen sie da den 4. Versuch nicht aus? Denn wer weiß, also sie brauchen ja im Prinzip, ein Field Goal können sie auch aus 50 oder sogar 55 Yards mal versuchen, also von der Entfernung her, also von der 45-Yard-Linie zu schießen. Ja? Wenn sie schon so nah sind, dann spiele ich doch den vierten Versuch aus, weil ich brauche den Touchdown doch in jedem Falle. Und wer weiß, ob ich nochmal so schnell so nah drankomme. Für ein Field Goal muss ich nicht so nah rankommen. Und das ist das, was ich mit In-Game-Coaching meine. Das war doch ein klarer Coaching-Fehler, oder sehe ich das falsch?
Also es ist sehr konservativ gedacht, ne? Und ist auch mit null Risiko, also mit relativ wenig Risiko gespielt, sondern die drei Punkte auch sicher mitbringen und das Risiko weiterschieben. Ne?
Ja, aber es ist doch, in meinen Augen ist es absolut daneben. Also das ist etwas, was du tatsächlich, und wie gesagt, ich bin kein Statistik-Fan und so weiter, aber was die Analytics eigentlich zeigen, in der Situation musst du eigentlich den vierten Versuch aufspielen. Und das ist eine Sache, die macht halt Schroes nahezu perfekt. Der weiß, wann er es machen muss, wann er es riskieren muss, und das ist einfach super. Und auch danach haben wir über drei Läufe schön die Uhr runterlaufen lassen. War schönes Spiel am Ende. Ja, und da haben wir es dann dementsprechend über die Zeit geschaukelt. Denn ich möchte nicht wissen, wie uns wirklich die Sause gegangen wäre, wenn die den vierten Versuch ausgespielt hätten, wenn die aus dem Drive einen Touchdown bekommen hätten. Ja. Und wir dann letztendlich, was weiß ich, ne, mit tatsächlich mit 2 Minuten oder mit 1,5 oder 1,40 auf der Uhr tatsächlich noch mal den Ball hätten haben müssen und hätten die Uhr nicht runterspielen können komplett. Also ganz ehrlich, puh. Ne? Und dann ein dickes Play von Carson Wentz, ja, der irgendwie 30 Yards wirft, ein Field Goal und dann war's das mit unserem schönen Sieg. Da sage ich, dass das Spiel nicht verloren, also das Spiel wurde nicht für Miami gewonnen, sondern Miami hat das Spiel schon selber gewonnen, aber gleichzeitig hat der Coach auch nichts dafür für Philadelphia getan, das Spiel zu gewinnen.
Ja, also man hätte es sicherlich anders machen können. Ob es jetzt dann besser gewesen wäre, ist eine andere Frage. Aber ich denke, daran alleine hat es nicht gelegen, dass Philadelphia das Spiel jetzt verloren hat und wir das gewonnen haben, sondern in erster Linie muss man das an den Herren Ronald Darby und Jason Mills festmachen, weil was die da teilweise als Secondary auf die Kette gebracht haben, das war ja, unterirdisch.
Ja, auch das wieder ein Grund, wo ich sage, von wegen, ja, die Fitzpatrick und Parker haben super gespielt, aber weswegen ich sage, ich jubel nicht alles hoch. Ich freue mich darüber total und finde auch, dass sie gut gespielt haben, aber ich jubel es halt nicht hoch, weil es gibt ja jetzt schon die Ersten, die behaupten, nein, lasst uns keinen Quarterback im kommenden Draft holen, wir gehen mit Fitzpatrick weiter, der spielt doch gut. Da ist meine Antwort, nein. Nein. Sorry. Ich weiß nicht, siehst du das anders?
Sagen wir es mal so, für Ryan Fitzpatrick-Verhältnisse spielt er gut. Das muss man so sagen. Ne? Aber er ist kein Top-16-Quarterback.
Statistisch gehört er, glaube ich, unter die Top 6 oder sowas war das, ne?
Das ESPN-Rating, was auch die Scrambles und sowas alles mit dazu zählt, die haben ihn auf Platz 6 mit ihrer ganz eigenen, mit ihrem ganz eigenen Rating. Ansonsten ist er, glaube ich, was weiß ich nicht, 20, 25 oder so. Da, wo er halt auch realistisch hingehört. Also er spielt für seine Verhältnisse gut und er hat nicht so die Gurkenspiele drin, die er sonst immer mal hat.
Richtig, also das ist, glaube ich, so der Beziehung mit die beste Saison, die er jemals gehabt. So, Tobi, wir sind jetzt schon deutlich über den angepeilten 45 Minuten. Ich möchte dir aber gerne noch das quasi letzte Wort vor unserer Verabschiedung geben. Möchtest du noch was sagen zu dem Spiel? Möchtest du noch etwas sagen? Liegt dir noch etwas auf der Seele?
Die Entwicklung ist positiv und man sieht, dass sich Spieler bis zu ihrem Leistungszenit hin unter den Coaches zu entwickeln scheinen. Und das macht ein bisschen Mut für das kommende Jahr. Oder wie ist der Herald in einem seiner Artikel so super toll beschrieben hat. Ja, das hätten wir auch nicht gedacht. Vielleicht sorgt es ja dafür, dass Free Agents oder potenzielle Free Agents, die auf den Markt kommen, erkennen, dass in Miami etwas entstehen kann. Und das kann, alles sehr viel Konjunktiv, kann dazu führen, dass der ein oder andere, anders als Clowney, der vor der Saison noch gesagt hat, nee, Miami geh nie hin, und dass das vielleicht anders wird.
Gut, dann sage ich jetzt mal für heute einen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht und was auch immer. Denn wer weiß, ob Tobi oder ich uns dann jetzt mit den Jets gemeinsam für die Preview für das kommende Spiel melden und wie wir es machen werden, ob wir einfach nur den Link posten oder ob wir es hier tatsächlich bei uns auf der Plattform auch weitergeben. Bis dahin, bleibt uns gewogen, meldet euch, gebt uns Feedback, wie auch immer, bevor wir wieder mit Retirement drohen müssen.
Genau, Fragen, Anregungen, immer her damit, dann haben wir auch demnächst nicht mehr so kurze Sendungen. Und gute Woche.
Ciao.